Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Michael Köhler, willkommen. Die Bonner Bundeskunsthalle zeigt ab heute eine große Martin-Kippenberger-Schau. Der 1953 in Dortmund geborene und 1997 in Wien gestorbene Künstler machte Gemälde, Installationen, Skulpturen, Musik, Bücher, Sticker, Gedichte und vieles anderes. Draufgängerisch wie sein Leben war seine Kunst. Theatralisch, alkoholisch, extensiv, hemmungslos und manchmal auch ein bisschen geschmacklos. Immer aber mit viel Witz und Sarkasmus. Zur Geschichte der Vergangenheitsbewältigung malte er 1984 ein Gemälde mit dem Titel »Ich kann beim besten Willen kein Hakenkreuz erkennen«. Kunstwerke und Titel sind bei ihm immer aus dem Leben gegriffen. So auch die Skulptur eines Mannes im Hemd und Hose mit Hosenträgern, der auf einer Fußmatte in der Ecke steht, nach unten blickt. Das Werk heißt »Martin, ab in die Ecke, schäm dich«. Der Sprachartist Kippenberger verband Gesellschaftskritik mit Kunstwerken. Er kopierte, karikierte aber auch Künstler wie Josef Beuys, zog sich einen Filzanzug an und blökte dann ja, ja, nee, nee. Daran spürte man auch das Schauspielerische, Selbstinszenierte, das Schaustellerhafte des Sprücheklopfers. Seinen Spuk mit der Kunstgeschichte, den trieb er gern. Stefan Kolderhoff, den Kunstredakteur in unserer Redaktion, habe ich gefragt, was ist das in Bonn für eine Kippenberger Schau?
Es ist eine Ausstellung, die auf den ersten Blick, Herr Köhler, einen riesigen Spaß macht. Denn er war schon ein großer Ironiker und sicherlich auch manchmal ein großer Zyniker, dieser Martin Kippenberger, aber eben auch ein Maler, der unmittelbar auf das reagiert hat, was er gesellschaftlich oder privat wahrgenommen hat, das sofort in Bilder umgesetzt hat. Und zwar in richtig schöne, fette Malerei, wie sie heute nur noch selten zu sehen gibt und wie sie die Bundeskunsthalle in den großen Formaten einfach auch hängen kann. Also auch davon hängt es ja manchmal ab. Was geht eigentlich in den Räumen von Museen, die nicht so hohe Decken haben. Er hat immer das eigene Leben mit der eigenen Kunst verknüpft und umgekehrt. Daher wahrscheinlich auch der Titel Bitteschön, Dankeschön. Das ist ein gegenseitiges Geben und Nehmen. Man nimmt was aus der Gesellschaft und man gibt es ihr in Form von Bildern zurück. Auch das eigentlich eine sehr schöne Idee. Ja, es ist lustig, es ist launemachend, aber dann gibt es eben auch so Momente, in denen man merkt, dass das Leben dieses Martin Kippenberger eben auch nicht nur die glücklichen Momente hatte. Also Bilder so ganz am Schluss, eine Werkgruppe, das Floß der Medusa, da reflektiert er in Zeichnungen, in Fotografien seiner damaligen Ehefrau Elfi Semotan, in Installationen über sich selbst und da ist plötzlich gar nicht mehr alles so lustig.
Ein buchstäblicher Einzelgänger, ein Sonderling, er wird gerne auch den neuen Wilden zugerechnet, finde ich, trifft es nicht ganz so. Anders als die großen deutschen Maler Kiefer, Baselitz, Lüpertz, Immendorf reagiert er stark auf Kunst. Er ist ein Enfant terrible der deutschen Nachkriegskunst, kann man so sagen, 1953 geboren.
Ihm war zumindest nicht viel heilig. Also wenn Sie sich überlegen, dass in der Zeit, in der Gerhard Richter seine großen grauen Bilder, monochrome Leinwände malt, da macht Kippenberger das auch und funktioniert das aber zur Tischplatte um. Nagelt vier Beine drunter und sagt, ja, geht genauso gut als Tischplatte. Oder er rekurriert auf das berühmte Bild von Sigmar Polke, höhere Wesen befahlen, Ecke schwarz malen. Da hängt jetzt von Kippenberger ein Bild, knatschbunt mit seinem ordentlichen Bett und da steht dann Orange Vordergrund heute Morgen. Also man merkt schon, was er da wahrgenommen hat. Aber nicht nur in der Kunst, eben auch in der Welt. Wenn Sie sehen, dass er 1981 plötzlich überlegt, welchen Wert hat die Kunst eigentlich? Welchen Wert habe ich als Maler eigentlich noch? Und einem professionellen Kinoplakatmaler einfach den Auftrag gibt, ich sag dir, was du malen sollst, du malst es aber bitte. Und diese Werkgruppe heißt dann, lieber Maler, male mir. Oder als er dann 1992, 11 Jahre später, ganz bewusst eine Bildgruppe entgegensetzt, die heißt Hand-Painted Pictures, wo er also dann wieder zurückkehrt zur eigenen Autorschaft, dann zeigt sich schon, wie intelligent das alles gemacht ist. Ich will aber nochmal darauf hinweisen, dass das schon auch eine Tiefe hat. 1981, er ist noch am Anfang seiner malerischen Karriere, wird er von Jugendlichen verprügelt, richtig verprügelt. Er malt sich selbst danach mit verquollenem Gesicht, mit Kopfverband und nennt dieses Bild dann Dialog mit der Jugend, also greift so eine Phrase, so ein Schlagwort der damaligen Zeit auf und zeigt, wie verlogen das eigentlich alles ist. Also Sie gehen nicht nur rein in diese Ausstellung, in diese übervolle, wunderbare, bunte Ausstellung, um sich unterhalten zu lassen und amüsieren zu können. Sie erfahren schon auch viel über die vermeintliche und vielleicht auch die wirkliche Sorglosigkeit der 80er Jahre.
Er war laut, er war geschmacklos, er war rücksichtslos. Er hat den Drogen zugesprochen, dem Punk, dem Alkohol. Er ist an Leberzirrhose dann auch gestorben. Was interessiert an ihm heute?
Ich glaube, die Rücksichtslosigkeit im positiven Sinne, mit der er gemalt hat. Er hat nicht auf einen Markt geschielt. Jedenfalls hat man an der Stelle nirgendwo den Eindruck, dass er das getan hätte. Also diese Frage, die heute so viele bewegt, kann ich das verkaufen? Kann ich damit in irgendwelche Rankings kommen? Wenigstens der wichtigste Newcomer oder sowas. Das scheint ihn nie interessiert zu haben. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt, diese wunderbare Gleichzeitigkeit des Bildwürdigen. Es gibt keine Hierarchien in seinen Bildern. Er hat einfach alles gemalt, was ihm wichtig erschien. Er hat aus normalen Europaletten, diese Holzpaletten, die mit Gabelstaplern verladen werden, da hat er den Entwurf für ein Müttergenesungswerk in Gütersloh einfach zusammengenagelt. Er hat eine große Skulpturengruppe auf Saunabänke gesetzt. Also es gibt nicht irgendwie einen Kanon von Themen, auf den er sich festgelegt hat. Er hat wach gesehen, was ihn umgibt, was ihn bewegt und er hat das in Kunst umgesetzt. Und nochmal von der Kuratorin Susanne Kleine in der Bundeskunsthalle in Bonn ganz wunderbar ausgewählt. Sie hat gesagt, sie hätte viel mehr weglassen müssen, als sie auswählen konnte. Und tatsächlich wirken diese Bilder zum ersten Mal anders als in vorherigen Kippenberger Ausstellungen, die ich gesehen habe, wo einfach die Räume nicht gepasst haben.
Sagt Stefan Kolderhoff über die Martin-Kippenberger-Schau in der Bonner Bundeskunsthalle. Der türkisch-armenische Regisseur Nuran David Kalis, er zeichnet am Schauspiel Stuttgart die Geschehnisse rund um die Proteste um den Gezi-Park in Istanbul 2013 nach. Und zwar mit dem Theaterstück Last Parking Standing der Autorin Ebru Nihan Çelkan. Janina und Umut begegnen sich darin 2013 während der Proteste. Beide Frauen sind optimistisch. Sie engagieren sich politisch. Janina bittet Umut, nach Berlin zu ziehen. Sie lässt Freunde zurück, arbeitet nicht mehr als Menschenrechtsanwältin in Istanbul. Ebru Nihan Çelkan stellt ihre Figuren vor die Wahl. Persönliche Neigungen nachgehen oder politische Pflicht erfüllen. 2017 begann die Autorin im Rahmen des internationalen Schreiblabors Krieg im Frieden am Berliner Maxim Gorki Theater die Arbeit an diesem neuen Stück. Und das ist nun am Stuttgarter Staatstheater gestern herausgekommen und heißt Last Parking Standing. Und Christian Gampert sah es.
Es mag ja sein, dass sich manche Paare im Park kennenlernen. Wenn es allerdings der Gezi-Park ist in Istanbul, geht es mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit nicht nur romantisch zu. Umut und Janina kommen sich während der Istanbuler Proteste 2013 näher und beginnen eine Beziehung. Janina ist Physikerin in Berlin, die junge Umut, zu Deutsch Hoffnung, engagiert sich in der türkischen Opposition. Die Dramatikerin Ebru Nihan Çelkan besteht in einem eingeblendeten Vorwort zwar darauf, dass der Gezi-Park überall sein könnte, auch in Deutschland. Aber ihre Geschichte ist offenbar auch autobiografisch inspiriert und spielt mit der Brücke Istanbul-Berlin, die dann liebestechnisch nicht so richtig funktioniert. Was funktioniert, das sind die Repressionsmaßnahmen des Erdogan-Regimes, die auch in der Inszenierung von Nuran David Kalis mit viel Lärm und Tränengas bzw. Theaternebel vorkommen. Die Bühnenbildnerin Irina Schicketanz hat eine Art spiegelndes Gewächshaus gebaut, in dem das Publikum sich bedeutsamerweise selbst sehen kann, jedenfalls bei Dunkelheit. Wenn es hell wird, schaut man links und rechts auf zwei Einzimmer-Apartments oder WG-Zimmer in Istanbul und Berlin, aber auch auf jede Menge exotische Pflanzen im Park, auf ein tropisches Herbarium, den Garten Eden, in dem die Opposition gedeiht, und die Liebe, die allerdings die meiste Zeit nur per Fernverbindung gepflegt werden kann, per Videobotschaft oder Skypen. Regisseur Nuran David Kalis setzt vor allem im ersten Teil der Inszenierung auf diese Videoästhetik, mit der sowohl politische als auch persönliche Botschaften übermittelt werden.
Das ist die Bank, weißt du noch? Auf der Bank sind wir zusammen eingeschlafen, das erste Mal. Wir haben uns hier so hingequetscht und ich habe das Atmen eingestellt, um dich nicht aufzurücken. Und dann kamen noch zwei Typen vorbei und Der eine meinte so, ey Schwester, ihr passt richtig gut zusammen.
Man erfährt bei Ebru Nihan Çelkan einiges über die Verzweiflung und Gefährdung der türkischen Opposition, die 2015 einen Wahlerfolg hat, nach dem Putschversuch 2016 aber völlig mundtot gemacht wird. Auch Umuts homosexueller Schulfreund Ahmet kann an der Uni nicht weiterarbeiten und Rechtsanwalt will er nicht sein. Die lesbische Fernbeziehung zwischen Deutschland und der Türkei ist natürlich auch keine Dauerlösung. Und so geht es im Grunde die ganze Zeit darum, wer zu wem ziehen soll und ob man die politische Arbeit zugunsten persönlicher Bedürfnisse zurückstellen darf. Liebe oder Revolution, das war schon in der deutschen Studentenbewegung die Frage. Oder muss man heute Studierendenbewegung sagen? Die Antwort war meistens Liebe und Revolte, wobei die Revolte alsbald nur noch im Beamtenverhältnis stattfand und die Liebe im ehelichen Hafen endete. Bei dieser lesbischen Beziehung ist alles natürlich noch viel komplizierter und spannender. Aber leider trägt das Stück nur Konfliktklischees vor, die einem aus der eigenen WG-Vergangenheit merkwürdig bekannt vorkommen. Auch wenn Regisseur Nuran David Kalis in den Dialogen der beiden Frauen eine schöne Intimität herstellt, so ist diese Liebe im Wartestand nicht wirklich abendfüllend. Obgleich die beiden Schauspielerinnen Josephine Köhler und Annemarie Lux machen das großartig. Sie machen aus dem Beziehungsklinch keine Saalschlacht, sondern ein sehr vorsichtiges Herantasten, voneinander abrücken und dann doch voneinander nicht lassen können. Juliane Köhler ist die türkische Oppositionelle, innerlich stark, aber auch stark verunsichert in der Beziehung zu einer Frau. Sie kämpft mehr mit sich selber. Annemarie Lux ist die viel selbstbewusstere Deutsche, die auch mal richtig heftig werden kann. Valentin Richter spielt als Sidekick den schwulen Ahmet. Dies ist ein Stück, in dem kein einziger Hetero und keine einzige Hetera vorkommt. Leider ist es nicht gut geschrieben, es tritt auf der Stelle. Aber man lernt etwas über die Lage der türkischen Opposition und die Notwendigkeit, sie zu unterstützen.
Sagt Christian Gampert. Das DOC Leipzig ist ein traditionsreiches Festival für Dokumentar- und Animationsfilm. Es hat eine über 60-jährige Geschichte. Das Programm legt Wert auf starke künstlerische und persönliche Handschrift. Die Lage des Festivals begünstigt einen Blick auf Ost-West-Produktionen. Inzwischen ist es so angewachsen mit über 300 Filmen und 10 Sonderreihen, dass eine Verschlankung durchaus gut täte. Das meint unser Filmkritiker Rüdiger Suchsland, den ich zuerst nach dem Eröffnungsfilm in Leipzig gefragt habe, der schlicht Forum heißt, so wie das Weltwirtschaftsforum in Davos.
Ja, der heißt einfach nur, das Forum stellt das relativ berühmte Weltwirtschaftsforum in Davos vor, in der Schweiz, wo ja bekanntermaßen einerseits Menschen wie Herr Trump kommen, wie der neue brasilianische Präsident, andererseits auch Greta, die die Welt retten will und die dann idealerweise Donald Trump überzeugt, auf die andere Seite zu wechseln, das Klima zu retten. Wir wissen, das hat nicht geklappt. Und man fragt sich ein bisschen, wofür ist diese ganze Veranstaltung gut? Markus Vetter heißt der Regisseur, deutscher Regisseur, zusammen mit einer Schweizer Produktionsfirma und einer Deutschen hat er den Film gemacht. Und es ist ein sehr guter, gelungener Film, vor allem deswegen, weil ich es erstaunlich finde, zu welchen Räumen und welchen Situationen der Regisseur Zugang bekommt mit seiner Kamera. Zum Beispiel erleben wir, wie ein Chefmanager von SAP wirklich einen Kotau macht vor Donald Trump. Weil es ist so ein privates Treffen. Nicht mehr als 20 Leute sind im Raum inklusive Kamerateam. Und die reden da sehr offen und ich fand eigentlich so fast ein bisschen zu schmeichelnd, zu schleimig. Man fragt sich, wozu so ein Weltwirtschaftsforum gut ist. Und diese Frage wird aus vielen Perspektiven gestellt. Die wird gewissermaßen zugespitzt in dem Dokumentarfilm Das Forum von Markus Vetter, der damit die bessere Hälfte der Leipziger Filme repräsentiert, nämlich die, die gewissermaßen ein Netzwerk zeigen, die Beziehungen zeigen, die sich nicht so sehr auf eine Person konzentrieren. Ich finde es offen gesagt relativ langweilig, diese Tendenz zum Individualismus im Dokumentarfilm, wo mal eine Person, mal interessanter, mal vollkommen uninteressant, scheint mir, im Zentrum steht und man sich dann sehr stark auf die Befindlichkeiten dieser einen Person einlassen muss. Das führt zu wenig.
Wir müssen sprechen über das zweitägige Symposium im Rahmen von dem Dokumentarfilmfestival Leipzig 2019. Es heißt, wem gehört die Wahrheit? Stellt die Frage danach, wie man eigentlich politische Gegner zeigt. Um es mal einem Beispiel zu sagen, ein Film wie etwa Der schwarze Kasten von 1992, da werden Gedächtnisprotokolle eines Schriftstellers aus seiner Haftzeit in einem Stasi-Gefängnis gezeigt. Die Frage ist aber, wie kommt die andere Seite eigentlich zu Gehör? Kommt sie gar nicht zu Gehör? Also etwa die Stasi-Offiziere. Ja, genau. Wie geht man damit um?
Doch, doch. Also Tamara Trampe, die selber aus der DDR stammt, aus einer sozialistischen, überzeugten Familie, gleichzeitig schon in der DDR sicher zur Opposition gehörte, die geht so damit um, dass sie eigentlich mehr und mehr, je länger dieser Film dauert, den Stasi-Verhöroffizier, der auch ein gelernter, studierter Psychologe ist, ins Zentrum rückt. Erstmal geht es um die Verhörtechniken. Wie macht man das? Wie man einen auseinandernimmt? Das hat was sehr Aufklärerisches in dem Film. Und dann geht es mehr und mehr, wechselt der Film eigentlich in eine Anklage, in ein Streitgespräch zwischen der Regisseurin, die in dem Film auch auftaucht, und dies aber ganz anders als Michael Moore, also viel weniger eitel und narzisstisch, und ihrem Objekt. Und das ist sehr interessant, weil die Regisseurin da ihre Position ganz klar macht, weil sie sagt, dass sie natürlich einen parteiischen Film macht. Und damit stellt dieser Film und eine anschließende Podiumsdiskussion, bei der Tamara Trampe dann auch ein bisschen 30 Jahre später ihre Sicht auf den Film erläutert hat, damit stellt dieses Symposium die Frage, die im Kern von Leipzig ja immer steht, was ist eigentlich ein Dokumentarfilm? Weil banal gesagt, jeder Film ist inszeniert, ist also, zeigt also die subjektive Sicht eines Regisseurs, ist also in dem Sinn nie objektiv. Und auf der anderen Seite hat der Dokumentarfilm natürlich den Zuschauervertrag, so etwas wie Wahrheit, großes Wort, abzubilden, Fakten abzubilden. Was hat das alles noch zu tun mit uns in Zeiten des Postfaktischen, in Zeiten der digitalen Bildermalerei, bei der man alles und jedes auch künstlich erzeugen oder manipulieren kann?
Wenn ich Sie so sprechen höre und Ihnen zuhöre, habe ich den Eindruck, das Symposium ist interessanter wie die Filme.
Ja, beim Symposium werden ja Filme gezeigt. Heute geht es auch noch weiter es werden den ganzen Tag hier Filme gezeigt und dann wird immer wieder über diese Filme gesprochen. Es hat viele Facetten. Einerseits laufen ein paar, wenn man so will, Propaganda- und Agitprop-Filme. Andererseits läuft so ein Film wie der Film Stau von Thomas Heise, der ein Dokumentarfilmer auch mit DDR-Vergangenheit und Hintergrund, der in den 90er Jahren die Rechtsextremisten aufsuchte, also gewissermaßen die älteren Brüder von AfD und Pegida und so dieses Milieu erforscht, mit einer großen Neugier, mit so einem Cinema-Verité-Anspruch und mit der Fähigkeit, sich, obwohl er klarer Linker ist, sich sehr einzulassen auf diese dummen Jungs.
Sagt Rüdiger Suchsland zum Dokumentarfilmfestival in Leipzig. Wie sahen die Einheimischen in den von Europäern beherrschten Gebieten in Afrika, Asien, Ozeanien und Amerika eigentlich ihre Kolonialherren? Wie sahen die Kolonisierten ihre Unterdrücker. Das zeigt die Ausstellung Spektral Weiß im Berliner Haus der Kulturen der Welt. Sie dreht also die Frage und den Blickwinkel um. Die Ausstellung Spektral Weiß greift eine Schau des Kölner Rautenstauch-Jost-Museums aus dem letzten Jahr auf, erweitert sie um eine Reihe an Skulpturen und Zeichnungen und stellt sie damit in einen postkolonialen Zusammenhang. Namenlose Künstler in den sogenannten Schutzgebieten, also Kolonien, stellten auch ihre Besatzer dar. In Gemälden und Skulpturen. Sie zeigten sie nicht als Vorbilder, sondern sarkastisch als Kolonisatoren, Landräuber und als die eigentlichen Barbaren. Es gab sogar unheilabwendende Schreckfiguren aus Holz, die aussahen wie englische Kolonialsoldaten. Cornelius Willenkemper berichtet von dieser Ausstellung.
Alles, was es braucht, um einen Unterdrücker zu karikieren, ist, ihn exakt so zu porträtieren, wie er ist. Davon war der Kölner Ethnologe Julius Lips überzeugt. In seinem 1937 erschienenen Buch »Der Wilde schlägt zurück« ließ er keinen Zweifel daran, dass die afrikanischen Künstler sich mit ihren Darstellungen der Europäer an ihren Unterdrückern rächen wollten. Die Lage ist derweil differenzierter. Das legen die rund 30 Objekte, Skulpturen und Zeichnungen der Ausstellung »Spektral Weiß« im Berliner Haus der Kulturen der Welt nahe. Kuratorin Anne Bruß.
Wir haben zum Beispiel hier vorne eine Maske der Makonde aus Tansania oder Mosambik. Und auf dieser Maske ist eine zweite Maske angebracht, auf der eine deutsche Pickelhaube angebracht ist, die zertrümmert ist. Und was das für eine besondere Trophäe ist, können wir nicht sagen. Und genauso wie sehr viele Objekte, die wir hier zeigen, sind diese Objekte höchst enigmatisch. Also wir haben ganz wenig Kontext zu diesen Objekten. Wir können oft fast nichts darüber sagen, außer dass sie visuell sehr beeindruckend sind.
Wie im Titel Spektral Weiß bereits anklingt, spielt die Ausstellung mit der Mehrdeutigkeit der afrikanischen Perspektiven auf die Europäer und auch unseres heutigen Blicks auf ihre Werke. Eine Skulptur des Nigerianers Thomas Onajeje Odulate etwa zeigt ein penibel ausstaffiertes Ehepaar mit weißem Hund an der Leine spazierend. Eine Satire auf den gestrengen Schick der britischen Kolonialisten? Der Sohn des 1950 verstorbenen Künstlers William Onajedje Odulate ist zur Ausstellungseröffnung angereist und erinnert sich gut an die Intention seines Vaters.
You know, it's just his work to, you know, to feed the family really, because
Mein Vater hat gearbeitet, um unsere Familie zu ernähren. Für Politik hat er sich nicht interessiert. Seine Figuren verhöhnten die britischen Kolonialherren nicht. Er hat sie einfach so abgebildet, wie er sie gesehen hat. Soldaten und Beamte. Dies hier ist zum Beispiel ein Kolonialoffizier. Die Anbetung von unseren traditionellen Göttern war unter den Briten ja gesetzlich verboten. Und diese Figur zeigt einen britischen Offizier während einer Gerichtsverhandlung.
That's one of them.
Andere Werke der Schau zeigen unverhohlen den kritischen Blick auf die Unterdrücker. Der Henka Toy, eine aus Holz geschnitzte Schreckensfigur von den Nikobarischen Inseln bei Indien, zeigt den britischen Kolonialherren als bedrohlich-clowneske Marionette mit gerecktem Arm und aufgerissenem Mund, in den der Künstler Schweinezähne appliziert hat. Kuratorin Anne Bruce.
Man findet Darstellungen, die auf uns satirisch wirken, die es aber nicht unbedingt sind. Man findet auf der anderen Seite natürlich auch grobe Satire und Parodie des Europäers. Und wenn man diese Objekte auch im Zusammenhang mit Ritualen sieht und auch mit nicht unbedingt sakralen, sondern mit säkularen Ritualen, in denen der Europäer auch verhöhnt und seiner Körpersprache nachgemacht und parodiert wird, dann könnte man zumindest vermuten, dass viele dieser Objekte auch Formen von Satire sind, wenn wir zum Beispiel Figuren haben, die so stramm stehen, dass sie fast nach hinten überkippen, oder groteske Gesichter, riesige Schreibgeräte.
Wie die Figuren des Nigerianers Ondulate sind die meisten der Objekte gezielt für Europäer hergestellt worden und schließlich in europäische Museums- und Privatsammlungen gekommen. Wie authentisch ist also der afrikanische Blick auf die europäischen Kunden?
Es ist tatsächlich so, dass in der Forschung diese Objekte eben lange nicht als authentisch galten. Sie galten als degeneriert, und das ist auch etwas, was sich bis heute durchzieht. Also diese Objekte befinden sich kaum in ethnologischen Sammlungen und sie sind auf dem Markt nicht besonders wertvoll. Das heißt, dieser Kanon einer vermeintlich primitiven Kunst, der schon um 1900 konstruiert wurde, spielt immer noch eine ganz große Rolle. Und es geht eben genau darum, diese Strukturen auch in der Wissenschaft und in den musealen Sammlungen zu hinterfragen und aufzubrechen.
Die Ausstellung Spektral Weiß zeigt keine künstlerischen Meisterwerke, sondern führt vielmehr vor Augen, wie Gebrauchskünstler der kolonialen Gebiete sich die Gegenwart angeeignet haben und wie der Handel mit ihren Werken Teil der kolonialen Realität wurde.
Sagt Cornelius Willenkemper. Hier fehlt was, die Kulturmeldung. Mascha Drost hat sie.
Der seit mehr als 2 Jahren andauernde Fall um den wegen Betrugs angeklagten russischen Regisseur Kirill Serebrennikov wird nun von einer neuen Richterin verhandelt. Bis es zu einer Entscheidung kommt, soll der Prozess täglich stattfinden. Der 50-Jährige könne sich aber weiter frei in der russischen Hauptstadt bewegen, arbeiten und sogar reisen. Wegen zahlreicher Widersprüche hatte eine Richterin den Fall nach knapp einem Jahr an die Staatsanwaltschaft zurückgegeben. In zweiter Instanz wurde jedoch entschieden, dass der Fall von einer Kollegin weiter verhandelt werden soll. Die Ermittler werfen Serebrennikov und einigen Mitarbeitern seiner Produktionsfirma vor, staatliche Fördergelder in Millionenhöhe unterschlagen zu haben. Sie konnten die Vorwürfe, die Serebrennikov vehement bestreitet, bislang aber nicht ausreichend belegen. Auf ihrer wahrscheinlich letzten großen Welttournee sind die Schätze des ägyptischen Kindkönigs Tutanchamun jetzt in London zu sehen. Nach Los Angeles und Paris ist die britische Hauptstadt die 3. Station für die Wanderausstellung und die letzte in Europa. Zu sehen sind insgesamt 150 Objekte, von denen viele Ägypten erstmals verlassen haben. Die Ausstellung ist die letzte Möglichkeit, die antiken Schätze vor ihrer permanenten Rückkehr nach Ägypten zu bewundern. Schon in Paris hatte die Ausstellung mit fast 1,5 Millionen Besuchern alle Rekorde gebrochen. In London ist sie bis zum 3. Mai nächsten Jahres zu sehen. Deutschland und Indien wollen die Zusammenarbeit ihrer Museen vertiefen. Dabei geht es insbesondere um Kooperationen in den Bereichen Forschung, Ausstellungen, Leihgaben und Restaurierung. Der bilaterale Dialog sei gerade jetzt wichtiger denn je, erklärte Bundeskulturstaatsministerin Monika Grütters. Nicht zuletzt, weil im Humboldt-Forum auch die kostbaren indischen Sammlungen der Stiftung Preußischer Kulturbesitz zu sehen werden.
Um die deutsch-indischen Regierungskonsultationen geht es auch in der nachfolgenden Sendung gleich nach den Nachrichten um 18.10 Uhr in den Informationen am Abend. Für Ihr Interesse an dieser Ausgabe dankt sehr Michael Köhler. Ihnen einen guten Abend.